Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen: Sinai-Krise, Ägypten will seinen Botschafter abziehen und Israel entschuldigt sich. Libyen-Krieg, die Rebellen rücken offenbar von drei Seiten auf die Hauptstadt vor. Doch warum plötzlich diese Offensive? Dann Streit ums Milliardenpaket. Braucht es Steuersenkungen, um der Schweizer Wirtschaft zu helfen? Nein, sagt Bundesrätin Leuthard, auch ihrer eigenen Partei.
Ja, aber wenn jetzt Branchen nach wie vor ohne Probleme laufen, weshalb soll dann der Steuerzahler ihnen nochmals eine Erleichterung geben? Das scheint mir auch nicht sehr nachhaltig zu sein.
Und schließlich Entwicklungshilfe umgekehrt. Afrikas Hühnerfarmer bezahlen teurer für die Billigimporte aus Europa. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Christoph Studer mit den Nachrichten.
Die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen und die Tötung von ägyptischen Grenzsoldaten durch die israelische Armee, sie haben im Nahen Osten große diplomatische Spannungen ausgelöst. So will Ägypten trotz einer Entschuldigung des israelischen Verteidigungsministers seinen Botschafter aus Israel abziehen. Weiter fordert Kairo eine Untersuchung des Vorfalls. Auch die Führung der Palästinenser versucht, den Druck auf Israel zu erhöhen. Palästinenserpräsident Abbas forderte eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrates. Morgen Sonntag will sich die Arabische Liga in Kairo zu einer Dringlichkeitssitzung treffen. In Libyen haben sich offenbar weitere ehemalige Gefolgsleute von Machthaber Gaddafi abgewandt. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, der libysche Ölchef sei von einer Italienreise nicht nach Libyen zurückgekehrt und stattdessen nach Tunesien weitergeflogen. Die Agentur beruft sich dabei auf offizielle tunesische Quellen. Auch der frühere Stellvertreter Gaddafis sei nach Angaben der Rebellen ausgereist. Die Rebellen berichten außerdem, sie hätten die Ölstadt Brega an der Küste nun vollständig unter ihrer Kontrolle. In Iran sind zwei US-Bürger zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Laut dem iranischen Fernsehen haben sich die beiden des illegalen Grenzübertritts und der Spionage schuldig gemacht. Die beiden waren vor 2 Jahren im iranisch-irakischen Grenzgebiet verhaftet worden. Seither betonten die beiden stets, sie hätten sich als einfache Wanderer in dem betreffenden Gebiet aufgehalten. CVP-Präsident Christoph Dachbühler hat an der Delegiertenversammlung im St. Gallischen Wiel Maßnahmen gefordert, damit der Mittelstand und die Familien vom tiefen Euro und Dollar profitieren können. Dachbühler kritisierte in seiner Rede, die Preise von Importgütern seien bisher kaum gesenkt worden. Die CVP-Delegierten diskutierten auch über Neuerungen in der Familienpolitik. So möchten sie unter anderem, dass Väter ihren militärischen Wiederholungskurs in Form eines Vaterschaftsurlaubes absolvieren dürfen. Bundesrätin Doris Leuthard verteidigte gegenüber Schweizer Radio DRS die 2 Milliarden Hilfe des Bundes für die Wirtschaft. An der Delegiertenversammlung der Grünliberalen in Basel hat Parteipräsident Martin Bäumle der Nationalbank das Vertrauen ausgesprochen. Gleichzeitig kritisierte er den Bundesrat. Das 2-Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft bezeichnete Bäumle als politischen Aktivismus. Sinnvoller als einzelne Branchen zu unterstützen, sei es, die Wettbewerbskommission und den Preisüberwacher zu stärken, so Bäumle. In der Nacht auf heute haben Unbekannte in der deutschen Hauptstadt Berlin wieder mehrere Autos und ein Motorrad angezündet. Wegen der anhaltenden Serie von Brandstiftungen hat sich nach Bundeskanzlerin Merkel auch der deutsche Innenminister Friedrich zu Wort gemeldet. Er bezeichnete die Vorgänge als sehr beunruhigend und forderte ein scharfes Durchgreifen der Behörden. Falls nötig, könne der Bund der Berliner Polizei mit Personal aushelfen, sagte Friedrich. Die Brandanschläge werden derweil immer mehr zum Thema kurz vor den Wahlen vom September. So kritisieren CDU und FDP die Sicherheitspolitik der rot-roten Berliner Regierung. In der deutschen Stadt Leipzig durfte die rechtsextreme Partei NPD heute keine Kundgebung durchführen. Nach langem juristischem Hin und Her entschied das Bundesverfassungsgericht, einen Rekurs der Partei abzulehnen. Zuvor hatte bereits die Stadt Leipzig den Organisatoren der Kundgebung die Bewilligung verweigert, aus Angst vor Gewalt, wie es hieß. In der Schweizer Fußballmeisterschaft sind aktuell drei Partien im Gang. Der FC Zürich spielt gegen Neuenburg Xamax, Servette Genf gegen die Zürcher Grasshoppers und Luzern gegen Meister Basel. Sportredaktor Uli Reist.
Alle Partien haben um 17.45 Uhr begonnen, rund 20 Minuten sind also gespielt und seit wenigen Minuten führt Luzern gegen Basel 1:0, dank Nelson Ferreira. Servette ist gegen GC 0:1 im Rückstand, bereits nach 4 Minuten traf Vajori und beim Spiel FC Zürich gegen Neuenburg Xamax sind noch keine Tore gefallen. An der Orientierungslauf-WM in Savoyen in Frankreich vergaben die Schweizerinnen im Staffelrennen eine Medaille. Kurz vor Schluss lag die Schweiz in Führung, aber die Schlussläuferin verirrte sich beim letzten Posten, sodass es nur noch für Platz 7 reichte. Gold geht an Finnland, Silber an Tschechien und Bronze an Schweden. Die Schweizer Männerstaffel verpasste die Medaillen knapp, sie wurde Vierte, hier ging der Sieg an Frankreich vor Norwegen und Schweden. Mit gewissen Hoffnungen sind Sven Riederer und Nicolas Spierig zur Triathlon-Sprint-WM in Lausanne angetreten, aber beide gingen medaillenmässig leer aus. Sven Riederer wurde als bester Schweizer 14. Der Sieg ging, wie schon letztes Jahr, an den Engländer Jonathan Brownlee. Zweiter wurde der Spanier Javier Gomez, dritter der ältere Bruder des Siegers, Alistair Brownlee. Bei den Frauen wurde Nicolas Spierig als beste Schweizerin 16. Es gewann die Spanierin Barbara Riveros-Diaz vor der Australierin Emma Jackson und der Neuseeländerin Andrea Hewitt.
Uli Reist. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht ist es oft wolkenlos. Morgen früh kann es in der Nordwestschweiz einige Wolken haben, sonst ist es wieder meist sonnig mit einigen Quellwolken über den Bergen. Die Höchsttemperatur liegt in der ganzen Schweiz bei 30 bis 34 Grad. Am Montag hält die Hitzewelle an. Die Höchsttemperatur liegt dann bei 31 bis 35 Grad. Am Abend gibt es in den Alpen erste lokale Gewitter.
Was genau geschah auf dem Sinai ist unklar, doch sicher ist, es steht viel auf dem Spiel. Dezimiert und umzingelt, Gaddafis Truppen verlieren ihre Schlagkraft, dazu die Einschätzung. Dann zerzaustes Milliardenpaket, die Kritik an den Konjunkturvorschlägen des Bundesrats ist vielstimmig und kam heute auch von den Delegierten in Basel und Wiel. Und schließlich.
We have to abandon the brawler business. Because it was no longer sensible being in business.
Besuch in der größten Hühnerfarm von Ghana, die kein Fleisch mehr absetzen kann wegen der Billigkonkurrenz aus Europa. Eskalation an allen Fronten nach den Anschlägen im Sinai vom Donnerstag. Israel flog massive Luftangriffe auf den Gazastreifen, wobei mehr als 10 Palästinenser, aber auch 5 ägyptische Grenzschützer starben. Ägypten kündigte deshalb an, seinen Botschafter aus Israel abzuziehen. Das israelisch-ägyptische Verhältnis erlebt eine erste ernsthafte Bewährungsprobe ein halbes Jahr nach dem Sturz von Hosni Mubarak. Irene Meyer.
Neues Ägypten. Die Regierung in Kairo kündigt an, ihren Botschafter aus Israel zurückzurufen und macht dem Nachbarn massive Vorwürfe. Israel sei politisch und juristisch verantwortlich für den Tod von 5 ägyptischen Soldaten. Es müsse sich entschuldigen und den Vorfall eingehend untersuchen. Israel habe den Friedensvertrag von 1979 verletzt. Das ist kein harmloser Nachbarschaftsstreit, der sich da seit den Anschlägen vom Donnerstag im Sinai emporschaukelt. Das ist ernst. In Kairo demonstrierten hunderte wütender Ägypter vor der israelischen Botschaft. In Alexandria holten sie die israelische Fahne vom Konsulatsdach. Ihre Forderung: Ausweisung des israelischen Botschafters aus Ägypten. Die Information über die Vorgänge im Sinai, das heißt die Anschläge auf Israelis in Bussen und anderen Fahrzeugen in der Nähe von Eilat, ist auch heute noch nicht transparent. Es ist nicht klar, ob die 5 ägyptischen Soldaten bei einem Feuergefecht zu Tode kamen, als israelische Soldaten die Attentäter verfolgten, oder ob sie aus einem israelischen Helikopter heraus erschossen wurden. Die israelische Regierung, die nach dem Attentat Ägypten mitverantwortlich gemacht hat für das Sicherheitsvakuum im Sinai, betont heute, der Friedensvertrag mit Ägypten sei fundamental wichtig für die Existenz des israelischen Staates. Verteidigungsminister Barak hat am Nachmittag den Tod der ägyptischen Soldaten bedauert. Israel versucht laut Medienberichten, die Abreise des ägyptischen Botschafters aus Tel Aviv noch zu verhindern. Zu Zeiten von Hosni Mubarak musste sich Israel wenig Sorgen um das Verhältnis mit dem Nachbarn am Nil. Zwar zog auch Mubarak im Jahr 2000 seinen Botschafter aus Tel Aviv ab, aus Protest gegen das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser während der zweiten Intifada. Aber ansonsten war Mubarak den Israelis ein verlässlicher Partner, selbst im Gazakrieg 2009, als er den Gazastreifen auf ägyptischer Seite abriegelte, während Israel den Küstenstreifen mit seinen 1,5 Millionen Einwohnern bombardierte. Das ändert sich nun im nachrevolutionären Ägypten. Die regierenden Generäle in Kairo haben zwar mehrfach versichert, der ägyptisch-israelische Friedensvertrag stehe nicht zur Disposition. Aber die Militärregierung wird weitgehend vom Druck der Straße dirigiert. Und dort brechen nun Antipathie und Feindschaft gegenüber Israel offen aus. Die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung solidarisiert sich mit den Einwohnern im Gazastreifen, der unter massivem israelischen Beschuss steht. Israel sagt, die Täter im Sinai kämen aus der radikalen Palästinensergruppe des Volkswiderstandskomitees. Diese dementiert, genauso wie die Hamas. Dafür fliegen jetzt wieder Raketen aus Gaza in den Süden Israels. Opfer und Panik wieder auf beiden Seiten.
Irene Meyer berichtete.
We're just having a big celebration right now in the city center. So 100% Zawiya is being liberated.
Jubel heute in Zawiya. Ein Rebellenvertreter versichert der britischen BBC, die Stadt 30 Kilometer vor Tripolis sei in den Händen der Aufständischen. Und überhaupt häuften sich in den letzten Tagen die Erfolgsmeldungen der libyschen Rebellen, die offenbar an der Küste nun von West und Ost auf die Hauptstadt vorrücken und wichtige strategische Gewinne machen, was Gaddafi allerdings bestreitet. Ich fragte unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger, was weiß man über den Vormarsch, was nicht?
Also offensichtlich ist, dass es nicht mehr in diesem Krieg um ein Hin und Her geht, wie vorher während Wochen oder gar Monaten, sondern die Kämpfe bewegen sich seit 6-7 Tagen nur noch in eine Richtung, und zwar in Richtung Tripolis. Entscheidend war vor allem der Vorstoß aus den Nafusa-Bergen im Südwesten von Tripolis, die von Berbern bewohnt werden, die Gaddafi nie wohlgesonnen waren. Und aus dieser Richtung sind offenbar Vorstöße erfolgt, und zwar vor allem in 3 wichtige Städte. Zunächst Zawiya, diese Stadt liegt westlich von Tripolis. Die Polizei ist eine wichtige Zugangsroute zu Tunesien, dann in die Stadt Garjan im Süden von Tripolis und Slitan im Osten von Tripolis. Also 3 wichtige Städte sind wahrscheinlich mittlerweile unter Kontrolle der Rebellen.
Wie sind diese Erfolge zu erklären? Eben hieß es noch, die Rebellen seien eine Art wilder Haufen. Sind sie nun plötzlich kampferfahren genug und auch genug gerüstet?
Es ist sicher noch nicht eine hoch ausgebildete, richtige Armee, aber die Rebellen haben natürlich Kampferfahrung gesammelt. Der Krieg dauert ja nun fast schon 6 Monate. Dann werden die Rebellen, auch wenn das nicht offen eingestanden wird, auch von westlichen Ländern, von Militärs beraten. Und vor allem, sie sind besser gerüstet. Sie haben mittlerweile eigene Mörsergranaten, Raketenwerfer, Gewehre mit Munition, mit dem man auch gepanzerte Fahrzeuge angreifen kann. Und sie haben bei ihren Vorstößen auch Waffen von Gaddafi, Panzer beispielsweise, erbeuten können. Und sie werden gerüstet von außen über die Golfstaaten, also via Seeweg, haben sie mittlerweile doch ein militärisches Arsenal, das weit größer ist als am Anfang dieses Konfliktes. Und trotzdem ist die Hauptsache dieses Umschwungs nicht in der Stärke der Rebellen zu sehen, sondern wahrscheinlich im Quasi-Kollaps der Gaddafi-Streitkräfte. Die NATO hat ja jetzt erstmals gesagt, dass Gaddafi praktisch keine operativen Möglichkeiten mehr hat. Also er kann nicht Städte, Räume auf militärischem Weg mehr erobern. Er hat allerdings immer noch sehr viel Störpotenzial und kann eine Art Terrorkrieg führen.
Kommt hinzu, mit den Städten, die Sie beschrieben haben, die eine Art Ring um die Hauptstadt bilden, die die Rebellen jetzt erobert haben sollen, dass er zusätzlich und zunehmend abgeschnürt wäre von der Versorgung?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine Neuentwicklung im Laufe dieser Woche, denn die 3 Städte Zawiya, Slitan und Garjan sind in der Tat im Süden, im Westen und im Osten. Also das heißt, die wichtigsten Zugangsrouten zu Gaddafi sind weitgehend blockiert, auch wenn die Städte noch nicht völlig unter Kontrolle der Rebellen sein sollten, was zu vermuten ist. Sie sind sicher nicht mehr unter der Kontrolle Gaddafis, und das heißt, er hat nicht mehr die Möglichkeit, nach Belieben Nachschub aus Tunesien, aus Algerien und möglicherweise sogar aus Schwarzafrika zu beziehen.
Zur Versorgung gehört auch die Ölraffinerie von Zawiya. Was, wenn die nun tatsächlich in den Händen der Rebellen wäre?
Das wäre natürlich ein enorm wichtiger Erfolg für die Rebellen, denn es ist die letzte funktionierende Ölraffinerie im Gaddafi-kontrollierten Libyen. Und deswegen waren während der vergangenen Tage die Kämpfe um diese Ölraffinerie auch so erbittert. Und man weiß ja, dass in Tripolis Treibstoff ohnehin schon knapp war, und zwar seit vielen Wochen. Die Preise sind mittlerweile horrend. Und gleichzeitig ist gerade in einem Flächenstaat wie Libyen, wo die Wege lang sind, ist natürlich Treibstoff ein ganz entscheidendes Mittel, um überhaupt einen Kampf führen zu können. Also wenn Gaddafi der Treibstoff ausgeht, dann ist er weitgehend militärisch lahmgelegt.
Was sind die Szenarien von jetzt an? Kann es das Ziel sein, für die Rebellen wirklich den Krieg in die Hauptstadt zu tragen und ihre Offensive also fortzusetzen? Oder geht es eben um diese Abschnürung der Versorgungswege und einfach das Warten, bis Gaddafi einbricht?
Also beides ist im Moment denkbar und es ist unklar, wofür sich die Rebellen entscheiden werden, und unklar ist auch, ob sie sich bereits entschieden haben. Bei beiden Varianten ist allerdings klar, es ist nicht das sofortige Ende des Krieges, auch wenn die Rebellenführung sagt, dass man werde das Ende des Ramadans bereits in Tripolis feiern. So sicher ist das im Moment nicht, denn auch ein Sturm auf Tripolis könnte bedeuten, dass es dort noch wochenlang blutige Kämpfe Straße für Straße gibt, solange Gaddafi dort noch Anhänger hat, die kampfeswillig sind. Auf der anderen Seite aushungern von Tripolis, also einfach abwarten, bis Gaddafi wirklich sämtliche Reserven ausgehen. Auch das ist keine Strategie, die für einen Soforterfolg bürgt.
Wie steht es um die humanitäre Lage? Es gab jüngst wieder Appelle von internationalen Organisationen und Warnungen.
Die ist natürlich zunehmend bedrohlich, denn der Großteil der libyschen Bevölkerung lebt in und um Tripolis. Und nicht nur der libyschen Bevölkerung, auch sehr viele Ausländer. Es wurden ja längst nicht alle evakuiert. Und wenn natürlich Tripolis jetzt abgeriegelt wird, dann wird alles knapp. Man muss denken, im Moment die Temperaturen 40 bis 45 Grad, also ist Treibstoff auch schon für die Klimatisierung notwendig. Es braucht Treibstoff, um Meerwasser entsalzen zu können, für die Wasserversorgung, Lebensmittel und so weiter. Alles ist gefährdet, wenn Tripolis abgeriegelt ist.
Einschätzungen von Fredrik Steiger. Das 2-Milliarden-Paket des Bundesrats gegen die Frankenkrise gerät zunehmend in die Kritik. Nach der SVP hat sich gestern der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse von der Idee distanziert, dass Exportunternehmen gezielt zu unterstützen seien. Und nun reiht sich auch die CVP in das Lager der Kritiker ein. Am Rand des CVP-Parteitags in Wiel hat Fraktionschef Urs Schwaller klare Worte gebraucht. Dominik Meyer.
Exportfirmen gezielt unterstützen, so wie es der Bundesrat will, das sei unmöglich, sagt CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Wie wählen wir die Exportbetriebe aus? Sind das Betriebe mit 10, 20, mit 40, mit 50 oder 80% Export? Braucht es eine Mindest- oder eine Höchstanzahl von Betrieben? Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht flächendeckend 2 Milliarden einfach verteilen, die verpuffen werden.
Eine solche Nothilfe sei ein gefährliches Signal.
Jedes Mal, wenn dann in der Schweiz irgendwo eine Krise ausbrechen wird, wird man sagen, Intervention des Staates. Und am Schluss betreiben wir dann tatsächlich eine interventionistische Politik. Das scheint mir der falsche Weg zu sein.
Bemerkenswert ist der Gegenvorschlag des CVP-Fraktionschefs. Er liegt auf der Linie von Economie Suisse und SVP. Kein Geld spezifisch für die Exportwirtschaft, stattdessen als Sofortmaßnahme tiefere Unternehmenssteuern für die ganze Wirtschaft.
Steuersenkungen auf dem Gewinn, die kämen dann alle zugute. Wir würden damit vor allem auch die Betriebe stärken, die heute noch Gewinne erwirtschaften.
Und es gäbe Lösungen, damit auch Firmen profitierten, die dieses Jahr wegen der Frankenkrise keinen Gewinn schreiben und deshalb auch keine Steuern bezahlen würden.
Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, eine Mischrechnung zu machen über 2 oder 3 Jahre. Ich habe hier das Ei des Kolumbus auch noch nicht gefunden.
Er lehne nicht alle Ideen des Bundesrats ab, sagt Schwaller. Es sei zum Beispiel zu haben für eine Geldspritze für die Tourismuswerbung. Ansonsten aber hofft der CVP-Fraktionschef, dass der Bundesrat auf seine Pläne zurückkommt.
Die Landesregierung ist unter Druck. Bis übernächste Woche sollten Einzelheiten zum 2-Milliarden-Paket vorliegen. Und nun ist nach Economie Suisse und SVP auch die CVP kritisch. Wie reagiert die CVP-Bundesrätin darauf? Dominik Meyer hat Doris Leuthard am Parteitag in Wiel gefragt.
Ja gut, also es muss jetzt nur irgendwo 2-3 Meldungen geben, Exportunternehmen bauen Arbeitsplätze ab, verlieren Aufträge, dann tönt es ja sofort anders. Ich habe Verständnis, dass, weil natürlich das bundesrätliche Programm noch nicht ausgereift ist, dass das Kritik hervorruft. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Und wir sind ja auch nicht in einer Situation, wo wir sofort handeln müssen, sondern jetzt geht es mal darum, aus diesem guten Jahresergebnis 2011 diese 2 Milliarden sicherzustellen. Und wir wollen auch nicht eine Gießkanne, wenn man soll denjenigen unter die Arme greifen, die tatsächlich jetzt eine schwierige Auftragslage haben wegen dem Schweizer Franken.
Wie werden Sie diese Abgrenzung machen können?
Da arbeiten Experten im SECO daran, das jetzt auszufeilen. Da braucht es noch ein bisschen Arbeit, aber das Ziel des Bundesrates ist, gezielte, befristete und wirksame Maßnahmen für die Konjunktur auf die Reise zu schicken.
Economy Suisse und auch Urs Schwaller, der CVP-Fraktionschef, Sie sagen, besser wäre es, Steuerrabatte allen Unternehmen der ganzen Wirtschaft zu gewähren. Was sagen Sie zu dieser Haltung?
Ja, aber wenn jetzt Branchen nach wie vor ohne Probleme laufen und sogar tolle Halbjahresresultate offerieren, weshalb soll dann der Steuerzahler ihnen nochmals eine Erleichterung geben? Das scheint mir auch nicht sehr nachhaltig zu sein. Und gerade bei Economy Suisse gibt es ja viele Unterverbände, die bei meinem Kollegen Schneider-Ammann vorsprechen und jammern. Also ich glaube, auch hier gibt es halt sehr unterschiedliche Situationen. Die Branchen sind unterschiedlich betroffen und deshalb will der Bundes eben keine Gießkannen, sondern möglichst Hilfe für diejenigen, die Hilfe haben, um Arbeitsplätze in der Schweiz halten zu können.
Das ist die Exportindustrie und der Tourismus.
Auch dort nicht alle Teile der Exportindustrie, aber ein großer Teil ja.
Sozialversicherungsabgaben, Rabatte für Firmen in diesen Branchen, die leiden, das ist eine Option.
Das sind prüfenswerte Wege, die jetzt diese Arbeitsgruppe vertieft.
Bundesrätin Leuthard befragt von Dominik Mayer. In Basel tagten derweil die Grünliberalen und auch sie kritisierten das Konjunkturpaket. Die Grünliberalen gehören dank der Energiedebatte nach Fukushima zu den Gewinnern in kantonalen Wahlen oder Wahlumfragen. Die 7 Jahre alte Partei ist quasi ein politisches Wunderkind, aber auch eine Wundertüte. Denn vor allem ihre Umwelt- und Energiepolitik ist bekannt. Grün ja, aber wie liberal sind die Grünliberalen? Caroline Arn hat an der Delegiertenversammlung nachgefragt.
Der Franken hoch, der Euro tief, das ist der Markt, sagt Martin Bäumle, Präsident der Grünliberalen, zu den rund 80 Delegierten.
Wenn man über die gesamte Volkswirtschaft schaut, sind wir ein Import-Exportland, das etwa ausgeglichen ist in Franken, Euro, Dollar. Das heißt, eigentlich über das gesamte System ist gar nichts passiert. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer.
Die Preise müssten in der Schweiz sinken, mit Hilfe von Preisüberwacher und Wettbewerbskommission, statt milliardenschwere Hilfspakete zu schnüren.
Unhaltbar, undenkbar. Und dies von einem freisinnigen, liberalen Wirtschaftsminister. Da kommt mir das Grauen.
Das Thema ist lanciert. Was ist liberal bei den Grünliberalen? Für Bäumle keine politischen Massnahmen gegen die Frankenstärke, auch keine Steuersenkungen für betroffene Unternehmen. Kritisch sind alle gegenüber den 2 Milliarden des Bundesrates, doch weniger kategorisch ablehnend. GLP-Nationalratskandidatin Dorothee Wittmer möchte zuerst die Umsetzung der Massnahmen abwarten.
Wir wissen noch nicht, wie das Geld verteilt wird. Also für mich sind hier noch sehr viele offene Fragen.
Der Delegierte Karl Linder könnte sich Steuersenkungen vorstellen.
Das wäre jetzt meine persönliche Ansicht, dass man den Mehrwertsteuersatz, der für Beherbergungsleistungen bezahlt werden muss, temporär senken würde.
Was zeigt, die Definition von liberal ist bei den Grünliberalen nicht einheitlich, wie auch bei anderen Themen, Beispiel Gesundheitspolitik. Dorothee Wittmer hält nicht viel davon, Kassen zu einem Managed Care-Modell zu verpflichten.
Ich bin nicht für einen Zwang zu Managed Care. Ich finde, es muss die freie Wahl des Patienten oder der Patientin geben.
Während Nationalratskandidat David Wüstrudin hier mehr Druck möchte.
Also ich bin dafür, dass man die Kassen dazu bringt, etwas anzubieten.
Trotz Unterschieden bei der Frage, wie viel der Staat wo vorschreiben soll, der Slogan «Mehr Freiheit, weniger Staat» würde so niemand der Befragten unterschreiben.
Wir glauben, dass das Liberale bei uns eigentlich wirklich eine Mitteposition ist, das eben auch soziale Aspekte in sich trägt.
Also der Staat muss dort eingreifen, wo eine Gruppe von Menschen tangiert ist, die sonst nicht zu ihrem Recht kommen.
Und selbst Martin Bäumle will nicht als Ultraliberaler gelten.
Bei der Wirtschaftsliberalität, ich bin eigentlich stolz, wenn die Grünliberalen dort nicht auf Platz 1, 2 und 3 stehen. Denn das heißt, wenn man rücksichtslos auf die Gesellschaft, auf die Menschen und auf die Umwelt Wirtschaftsliberalität betreibt, dann ist das nicht mehr liberal.
Das war ein Bericht von Caroline Arn. Ghana ist im afrikanischen Vergleich wirtschaftlich erfolgreich, erzielte in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumsraten. Doch punkto Nahrungsmittel ist das westafrikanische Land stark von Importen abhängig. Darunter leiden die heimischen Bauern, ganz besonders die Hühnerfarmer. Denn europäische Produzenten werfen Poulet-Fleisch zu Dumpingpreisen auf den afrikanischen Markt. Markus Mucklin war im ländlichen Ghana unterwegs.
Mehrere 10.000 Hühner drängen sich in einem einzigen Stall der größten Farm Ghanas.
Here we have pullets that have reached their laying stage. And we are just working on transferring them to the battery cages.
Die Hühner seien so alt, dass sie schon Eier legen könnten, doch sie täten es nicht, da sie noch nicht in die Batteriehaltung verlegt worden seien, sagt Louis Kovuvi, der Manager der Farm. Er macht Geldmangel dafür verantwortlich.
Just the financial situations that are facing us as a farmer. That is delaying the movement of these birds from here to the battery cage.
Er müsse die Eierproduktion im Voraus verkaufen können. Mit dem Erlös könne er die Reparatur der Batteriestallung finanzieren. Selbst große Hühnerfarmen sind in Ghana knapp an Geld. Viele kleine Bauern mussten bereits vor Jahren aufgeben. Bis Ende Jahr drohe nun gar das Aus für 10 der größten Farmen des Landes, titelte kürzlich die führende Wirtschaftszeitung Ghanas, die Business and Financial Times. Vor 10 Jahren war es noch ganz anders, auch auf der größten Farm des Landes, die Kenneth Quarty, einem früheren Präsidenten der Nationalen Vereinigung der Hühnerfarmer, gehört. Damals zählte die Farm nicht nur rund 100.000 Legehühner, zusätzlich wurden etwa gleich viele Masthühner gezüchtet. Alle 8 Wochen konnten 10.000 Hühner auf den lokalen Märkten verkauft werden. Das ging gut bis vor ein paar Jahren, dann kam der Einbruch.
We have to abandon the broiler business. We had to close that down in 2005. Because it was no longer sensible being in business. Excuse me to use the language sensible. But yes, business-wise it wasn't making sense.
Sie hätten 2005 die Hühnerfleischproduktion aufgeben müssen. Man habe produziert, aber nicht mehr verkaufen können, habe das Hühnerfleisch zubereitet, tiefgekühlt gelagert und dafür bezahlen müssen, um es schließlich doch wegwerfen zu müssen. Gefragt ist Hühnerfleisch auch jetzt. Huhn mit gebratenem Reis ist sehr beliebt in Ghana, doch die Menschen essen jetzt vor allem importiertes Fleisch aus den USA, aus Brasilien und der EU. Es ist viel billiger, seit Ghanas Regierung die Importzölle halbiert hat. Der Preis liegt deutlich unter den Produktionskosten der einheimischen Bauern. Denn Europa verkauft nur die weniger wertvollen Fleischteile nach Afrika, die Schenkel, Flügelchen und hinteren Teile der Hühner. Und für diese Reste, die sich in Europa weniger gut verkaufen als Hühnerbrüstchen, werden Preise verlangt, die unter den Gestehungskosten liegen. Ghanas Bauern setzen sich zur Wehr gegen diese Dumpingpraktiken. Sie forderten fairen Wettbewerb und das Parlament zeigte sogar Verständnis. Es beschloss die Rückkehr zu den hohen Zöllen. Doch es half nichts, denn die Regierung wollte den Beschluss nicht umsetzen. Für Collins Mensah von der Nationalen Vereinigung der Hühnerfarmer und für den Farmmanager Kovuvi kommt das nicht überraschend.
One major problem is most of our politicians are importers.
Yeah, and that is true. Yes, business.
They import and they sell.
They are big business guys in there.
Most of them. Viele Politiker seien im Importgeschäft mit Hühnerfleisch tätig. Es sei ein gutes Business für sie. Deshalb freuten sie sich, wenn die Importzölle tief gehalten werden.
And so when the tariff was taken off, it was just hallelujah for them.
Wie begründet der Verdacht auch immer sein mag, Tatsache ist, dass sich andere afrikanische Länder gegen die Einfuhr von billigem Hühnerfleisch schützen. Der Erfolg bleibt nicht aus. In Nigeria, Senegal oder Kamerun hat sich die Produktion erholt, nachdem sie auch dort vom ausländischen Billigfleisch verdrängt worden war. Ghanas Bauern wären schon zufrieden, wenn sie das Futter für die Hühner dank staatlicher Unterstützung verbilligt kaufen könnten oder Bankkredite für neue Stallungen zu Vorzugszinsen erhielten. Die Vereinigung der ghanaischen Hühnerfarmer hat der Regierung kürzlich solche Vorschläge unterbreitet. Diese demonstriert Gesprächsbereitschaft, doch passiert ist nichts. Farmmanager Louis Kovuvi gibt aber nicht auf.
So every day we are just struggling to keep our heads above water from our own hard cash.
Man kämpfe jeden Tag und versuche sich über Wasser zu halten. Doch die Geldreserven reichen nicht ewig aus, um gegen das Billigfleisch aus dem Ausland bestehen zu können.
Markus Mucklin. Mehr über den Überlebenskampf der Hühnerproduzenten in Ghana können Sie morgen hören in der Sendung International um 18.30 Uhr auf DRS1 und DRS4 News. Das war das Echo der Zeit für heute. Verantwortlich war Isabel Jacobi und für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.